Die Truppen, die zum steinernen Torweg und Durchgang zu Targ-Dra'an gesandt wurden, kehrten entweder wegen massiver Angriffe durch Scheusale um oder blieben verschollen. Dabei konnte die Stadt kein Schwert zu ihrer Verteidigung entbehren. Zon war umzingelt von geifernden Oarko-Horden, die es sich zum Ziel gesetzt hatten, die kleine Ansammlung der Albe auszurotten. Sie machten das harte Leben durch ihre beständigen Attacken zusätzlich schwer. Sisaroth sah hinaus und haderte mit sich, wie stets. Er wollte die Unauslöschlichen und alle Albe, die in Targ-Dra'an sichere Zuflucht gesucht hatten, nicht hassen. Doch warum kamen sie nicht? Was hinderte sie daran, zu ihren Untertanen zurückzukehren oder wenigstens Boten zu senden, um eine Nachricht zu schicken? Ich ahne, was geschah. Sie vergaßen uns in ihrem Glück und Überfluss, dachte er niedergeschlagen. Das ist nicht rechtens. Wir sind ein Volk. Wir sind auch Albe, die ein gutes Dasein verdienen. Zon Somran hieß das, was die Zuversichtlichen reich und die Spötter Ableger nannten, gegründet und befehligt von Aisolon, verteidigt von tapferen Kriegern. Errichtet wurde die Stadt nur einen halben Teil der Unendlichkeit nach der Katastrophe und dem Ende des Sternenstaats in diesem trichterförmigen, engen Gebirgskessel, abgeschottet, uneinnehmbar und unbedeutend. Eine Kolonie, eine Enklave, mehr stellte es in nicht wenigen Augen der Bewohner dar. Wir darben vor uns hin. Sisaroth legte abwesend seine Hand auf Firushas Schulter. Die Überlebenden der Krankheit gruben sich ein, wurden beinahe zu Unterirdischen, krallten sich in Bergwände, meißelten ihre Häuser in Fels und warten wie erstarrt darauf, dass die Unauslöschlichen nahen und sie erlösen, um sie nach Targ-Dra'an zu führen. Dort, so glaubten es viele, gab es sogar mehrere Albereiche. Große Albereiche, glanzvolle und glorreiche, nicht wie hier in Ishim-Voro'u, in den unberechenbaren tückischen Bergen, in deren brüchigen Flanken die Wolken hingen und unentwegt Regen abluden. Das Wasser schien die Albe auszuwaschen und auf den Boden des Trichters schwemmen zu wollen. Zahlreiche Familien waren ausgelöscht, da die Hausfundamente abgeglitten waren und die Bewohner in den Tod gerissen hatten. Sisaroth ballte die freie Hand zur Faust. »Wir sind keine Unterirdischen und haben nichts in den Gebirgen verloren. Wo bleiben die Unauslöschlichen?« Als hätten die dunkelgrauen Dunstgespinste über ihnen seine Gedanken zum Regen vernommen, klatschten erste Tropfen gegen die Scheiben der offenen Fenster. Sisaroth betrachtete die Flammen unter ihnen. Sein Gesicht erstarrte und wurde maskenhaft. »Sie sollten endlich zu uns kommen«, murmelte er. »Wir haben es verdient.« »Wer?« Firusha wandte sich zu ihm. »Verdirb ihr nicht den Augenblick. Sie ist erfüllt mit Freude.« »Verzeih, ich...« »War in Gedanken«, wiegelte er mit angestrengtem Lächeln ab. »Ich meinte, wann kommt Tirigon endlich? Unser Bruder lässt auf sich warten.« »Er wird einen guten Grund haben.« Sie wies hinaus, formte eine hohle Hand und fing einige der Tropfen auf. »Der Westwind scheint das Spektakel nicht zu mögen. Er bringt Regen«, sagte Firusha bedauernd. Sie zog den Arm zurück. »Ach, wie schade. Ich hoffe, es ist kein schlechtes.« Mit einem lauten Krachen wurde die Tür aufgestoßen. Die Geschwister fuhren herum. Sisaroths Hand schnellte vor Überraschung an den Griff des Prunkdolchs. Anstelle des vermuteten Bruders marschierten Soldaten über die Schwelle, in voller Panzerung und mit gezogenen Schwertern, als müssten sie die Attacke hunderter Oarko-Rotten abwehren. Ihr Anführer, ein blonder Alp mit hell leuchtenden grünen Augen, war der Einzige, der keine Waffe in der Hand hielt. Seine verzierte, aufwendig gestaltete Panzerung in schwarzem Tionium sowie die weiß-silberne Kette um seinen Hals wiesen ihn als Aisolons Stellvertreter aus, dessen Befugnisse dicht an den Statthalter von Zon Somran heranreichten. Kaleidon, raunte Firusha beunruhigt, er ist der erste Sitrap. Was kann er von uns wollen? Die gerüsteten Soldaten formierten sich im Halbkreis um Sisarot und Firusha, die Klingen halb erhoben und auf Gegenwehr vorbereitet. Sie blickten entschlossen. Was ist vorgefallen? Ihr werdet einen triftigen Grund, setzte Sisarot scharf an und schob sich vor seine Schwester, die Finger um den Dolchgriff geschlossen. Aber Galaidon hob die Hand und gebot Schweigen. »Ich erscheine im Namen Aisolons, Statthalter von Zonzomran, und trete vor euch, um Recht zu sprechen und zu vollstrecken, wie es die Gesetze bestimmen«, sprach er getragen und doch voller Eindringlichkeit. Sisaroths Stirn legte sich in Falten. »Du musst dich irren. Wir sind nicht angeklagt.« Er sah an dem Sitrap vorbei zur Tür, wo er seine Mutter ausmachte. Firusha war ihr wie aus dem Gesicht geschnitten. Lediglich das Alter machte sie unterscheidbar. Besorgt sah Ranoria zu ihren Kindern. Sie trug ein schwarzes Kleid mit weißen Stickereien, dazu feinsten Knochenschmuck um Hals und Handgelenke. Die 11 hellen Strähnen im schwarzen Schopf verrieten, wie vielen Kindern sie das Leben geschenkt hatte. 2 verhüllte Sklavinnen flankierten sie. »Was geht hier vor?« Die Soldaten hinderten sie unverzüglich daran, in den Raum vorzudringen. Eine der Leibeigenen wurde von einem Krieger mit einem Schlag seines Schwertknaufs zu Boden geschickt. »Ranoria, ich muss dich bitten, dich nicht einzumischen«, sagte Galaidon entschieden über die Schulter. »Aisolon selbst sandte mich. Nur sein Wort wird mich aufhalten können.«